Ja, wir hatten heute Morgen Besuch von der Bundeskanzlerin, die sich sehr klar und sehr deutlich stark gemacht hat für ein Leistungsschutzrecht. Sie hat sich ausgesprochen für Netzneutralität. Sie hat Stellung genommen zum Internetangebot der Öffentlich-Rechtlichen. Also doch ein sehr breites Spektrum abgedeckt und hat eben auch klar gemacht, dass man politisch handeln will und nicht nur laufen lassen will, weil man glaubt, und ich glaube, das ist ja auch nach dem Vortrag von Frau Professor Köcher sehr deutlich geworden, dass Medienverlage, Zeitschriftenverlage, Zeitungsverlage in Deutschland und auch weit über Deutschland hinaus eine wichtige Funktion haben in der politischen Meinungsbildung, in der Bildung der Öffentlichkeit und für den gesellschaftlichen Zusammenhang. Die Frage, wie redet eine Gesellschaft miteinander, sicherlich auch abhängig von der Frage, was liest sie, wo liest sie, wo informiert sie sich, wie informiert sie sich und welche Angebote hat sie. Die Bundeskanzlerin hat klar gemacht, dass sie politisch handeln will. Herr Müller-Sönsken, die FDP will, glaube ich, lieber laufen lassen, oder?
Nein, das kann man so nicht sagen. Aber selbstverständlich muss man aufpassen, dass man diesen Wandel auch gleich richtig in eine Richtung antizipiert, die dann auch die Beteiligten nachhaltig sozusagen begleitet. Und wir sind ja im Internet unterwegs, sodass wir auch aufpassen müssen, dass wir europäisch harmonisierte Regelungen haben. Das erfordert einen höheren Abstimmungsbedarf. Und selbstverständlich.
Ist es nicht so, dass man dann eigentlich auch gleich aufgeben kann? Also wir haben ja überall diese Debatte, dass man sagt, wenn man keine internationalen Lösungen hinbekommt, dann macht es keinen Sinn und eigentlich reicht Europa nicht, sondern wir müssen es weltweit haben.
Also nein, das ist nicht das Argument. Ich bin gerne bereit, mit Frau Merkel und natürlich auch mit Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hier voranzugehen. Aber trotzdem ist ein übereiltes Vorgehen nicht richtig. Wir haben im Koalitionsvertrag die Leistungsschutzrechte eingetragen. Wir sind koalitionstreu, da wollen wir uns halten. Aber selbstverständlich muss das genau ausgewogen sein. Mir ist völlig klar, dass die Googles in dieser Welt auf den Content, den sie herstellen, schielen. Und da muss ein gerechter Interessenausgleich erfolgen. Das Wort steht.
Herr Zimmermann, würde es besser aussehen, wenn die SPD dabei wäre?
Es würde sicher besser aussehen, aber ich bin skeptisch, ob wir bei uns eine Mehrheit für Leistungsschutzrechte hinkriegen. Ich weiß, es gibt Überlegungen in diese Richtung, aber ich möchte zunächst mal fragen, ob man den großen Konkurrenten Google dazu bringen kann, sich tatsächlich auf ein Modell einer Lizenzvergabe einzulassen, ob man da wirklich mit nationalen Regeln weiterkommt. Sie haben es angesprochen, das geht sowieso nur global. Man kann es versuchen und die Frage ist, müssen wir einen Anfang machen bei uns, um dann andere zu überzeugen oder muss man erst zu internationalen Vereinbarungen kommen, um wirksam werden zu können?
Und hätten Sie auch eine Antwort für uns? Also die Frage haben wir ja gestellt.
Wir sind skeptisch gegenüber der Einführung von Leistungsschutzrechten. Ich halte das auch ähnlich wie bei Urheberschutzrechten der Autoren für ein schwieriges Modell im Netz. Wir müssen insgesamt zu einer ausgewogenen Lösung zwischen Nutzerinteressen und Produzenten- oder Anbieterinteressen kommen. Die Leistungsschutzrechte sehe ich da nicht als Weg. Ich sehe eher Erleichterungen unter dem Gesichtspunkt Qualitätsjournalismus, Leseaffinität oder Printaffinität oder auch Politikaffinität zu verstärken durch Qualitätsjournalismus, da Anreize zu geben. Und da sehe ich eher auf der steuerlichen Seite eine Möglichkeit, dort Erleichterungen für die Verlage zu bringen.
Wie soll die aussehen?
Halber Mehrwertsteuersatz.
Frau Rösner. Sie nehmen dann das von den Hotels wieder weg und geben es den Verlagen. Jedenfalls werden Sie dann bessere Kommentare kriegen, das ist schon mal klar. Genau. Frau Rösner.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja den ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Die Frage, ob man ihn komplett streichen sollte, muss man diskutieren. Aber wir sehen das Leistungsschutzrecht auch kritisch. Ich würde es gerne mal als Entwurf vor mir haben. Dann könnte ich es auch bewerten, aber ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Und seit ich jetzt im Bundestag bin, und das sind 2 Jahre, wird über dieses ominöse Leistungsschutzrecht geredet. Und ganz offensichtlich, wurde immer wieder angekündigt, es kommt. Es gab auch schon Debatten dazu. Und ich habe aber noch keinen konkreten Entwurf gesehen. Und dann ist es auch schwierig, darüber zu diskutieren. Was ich in bestimmten Debatten gehört habe, ist, dass die Abgrenzung unglaublich schwierig ist. Was heißt kommerzielle Nutzung, nicht kommerzielle Nutzung? Gibt es eine Monopolisierung von Sprache beispielsweise. Also es ging ja um die Snippets, um Überschriften. Und das halte ich für äußerst schwierig, da ein Leistungsschutzrecht drauf zu legen. Und ich glaube, man muss sich als Verlage neue Wege eröffnen. Es gibt ja auch Modelle von Flatter zum Beispiel. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Geschäftsmodell, das die Verlage grundsätzlich präferieren, aber in diese Richtung weiterzudenken, ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt, wie Geschäftsmodelle im Internet funktionieren können. Denn wenn man die Ausführungen von Frau Köcher eben betrachtet, ist ja die Affinität auch zu Zeitungen, Zeitschriften generell da, ob die jetzt im Printbereich oder im Online-Bereich liegen. Und dafür, denke ich, muss es Geschäftsmodelle geben, wie es die eben früher im Modell der Zeitung, der gedruckten Zeitung, alleine gegeben hat.
Herr Krings.
Ja, ich bin ganz erstaunt über neue Vorschläge, was sozusagen steuerliche Erlastungen, Entlastungen anbelangt. Ich glaube, die Politik hat zwei Handlungsinstrumente, mit denen wir im modernen Staat arbeiten können. Gesetze und Geld. Und ich finde, in der Reihenfolge sollte das gelten. Ehe wir sozusagen zu Steuersubventionen kommen, da haben wir schon mal sehr gute Erfahrungen mitgemacht in den letzten zwei Jahren, auf Vorschlag von zwei kleineren Parteien in der Koalition. Das sollten wir, glaube ich, lassen. Wir sollten schauen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen angepasst werden. Und da war nicht davor, beispielsweise von etwas wie dem Leistungsschutzrecht jetzt das ein Laien glückselig machende zu erwarten. Aber ich finde schon, es gibt gute Argumente, das zu tun. Es gibt in der Systematik des Urheberrechts immer den Bereich des Leistungsmittler, die ein besonderes eigenes Recht haben. Die Tonträgerhersteller haben das, Sendunternehmer haben das. Und aus dem Grund haben wir im Koalitionsvertrag gesagt, wir wollen das tun. Frau Rösner hat vollkommen recht, langsam sollte man mal liefern. Ich warte auch auf das Justizministerium da.
Angeblich gibt es ja da was in der Schublade.
Also ich gucke da nicht in Schubladen rein. Das gehört sich auch nicht, finde ich, für einen konservativen oder bürgerlichen Politiker, sondern ich möchte es gern vorgelegt bekommen. Und das möglichst rasch. Ich war übrigens anfangs auch skeptisch, was das Leistungsschutzrecht anbelangt. Will ich nochmal klar sagen, weil es ja darauf sich ein bisschen zuspitzt. Weil auch in England die Erfahrungen etwas gemischt sind, aber meine, sozusagen, je länger ich mich beschäftigt habe, finde ich eben diese Parallelität auch zu anderen Leistungsmittlern, Sendunternehmen, Tonträgerherstellern doch sehr stark. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach die Verleger durch ein Leistungsschutzrecht in die Lage versetzen, mit, ja, Sie haben gesagt, Konkurrenten, hat jemand gesagt, wie Google, auf Augenhöhe ein Stück weit zu verhandeln. Google ist ja nicht nur Konkurrent, ist ja auch jemand, der Traffic bringt, ist ja ein ambivalentes Verhältnis, aber man muss umso eher auf einem eben ein Spielfeld verhandeln können. Und das muss man auch national machen können. Also ich bin jetzt 9 Jahre im Bundestag. Ich wäre schon längst, glaube ich, resigniert und wäre nicht mehr angetreten, wenn ich immer sagen würde, also wir machen nur das, wo wir garantiert national irgendwas alleine regeln können, wo es keine Auslandsbezüge gibt. Wo gibt es das denn noch? Ich habe jetzt einen Antrag mit initiiert, der leider nicht die Mehrheit bekommen hat, für das Verbot der PED zum Beispiel. Da heißt natürlich auch mal, ja, in Belgien kann man es machen. Aber wir müssen doch eigene Maßstäbe haben. Im bioethischen Bereich wie im medienpolitischen Bereich. Natürlich gibt es Ausweismöglichkeiten und es gibt das Internet. Aber wenn ich sozusagen von vornherein nur sage, weil es eben diese internationalen Märkte gibt, versuche ich es erst gar nicht, dann kann ich gleich aufhören. Ich finde, wir sollten hier klar sagen, welche Haltung wir haben zu dem Thema Verlagsproduktion. Und einfach dieses ebene Spielfeld an der Stelle schaffen. Das ist dann ein sehr schlankes Leistungsschutzrecht. Das kann man machen. Da gibt es Schwierigkeiten bei der Ausgestaltung. Die kann man aber lösen. Das haben wir sonst im Urheberrecht auch überall geschafft.
Herr Müller-Sünsken. Herr Müller-Sünsken, Sie haben schon in die Schublade geguckt.
Ja, also ich glaube auch, dass unser konservativer Partner dann eher in Festplatten guckt, weil das effektiver und effizienter ist und auch einfacher mit Mausklick geht. Nein, Herr Krings, völlig klar, wir haben jetzt Sie haben ja 4 Jahre vorher in der Großen Koalition auch Zeit gehabt, mit Frau Zypris das vorzubereiten. Und wenn man mit der ehemaligen Bundesjustizministerin spricht es ja auch von den Schwierigkeiten. Frau Zypris war ja auch durchaus bereit, da was zu entwickeln. Die Abgrenzungsschwierigkeiten sind genau die Tücke des Details. Und wenn wir einmal mit einem Modell auf den Markt gehen, dann werden wir das auch, weil sich dann ja auch internationale Partner oder auch europäische Partner dran halten, nicht so schnell wieder ändern wollen. Also eine gesetzgeberische Solidität möchte ich in jedem Fall hier auch bewerben, mit der gleichzeitigen Ansage, natürlich ist geistiges Eigentum das Wichtigste, was wir haben. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und selbstverständlich wollen wir unsere Verlage, die hier den Content mitteln, bezahlen, vorfinanzieren, schützen. Das steht außer Frage und das steht ja auch deswegen auch mit uns zusammen gerne vereinbart, so ein Koalitionsvertrag. Es gibt die Möglichkeit, und das hatten Sie schon gesagt, ein schlankes Leistungsschutzrecht zu machen. Und da gibt es die Variante mit oder ohne Verwertungsgesellschaft. ohne Verwertungsgesellschaft ist schlanker. Vielleicht gibt es tatsächlich dann auch die Gelegenheit, ein schlankes Leistungsschutzrecht anzufangen, anzubahnen, um tatsächlich mit Konkurrenten, Mitbewerbern, auch ambivalenten Mitbewerbern, und da wird natürlich als Marktriese Google immer genannt, überhaupt in Gespräche zu kommen. Ich verstehe das auch im Moment sehr unmissverständlich so, dass Google nicht mal zu Gesprächen bereit ist. Und dann darf ich auch gerne hier als Teil dieser Regierung, wie Sie auch Abgeordneter, durchaus mal an Google die Adresse richten. Wenn es keine Verhandlungen gibt, ist das erst recht eine Garantie, dass wir bald ein Leistungsschutzrecht auf den Markt geben werden. Das soll hier mal eine klare Ansage sein.
Herr Zimmermann, wir haben geredet über das Leistungsschutzrecht und über die Frage, ist es realistisch, sowas hinzukriegen oder nicht. Wir haben, Herr Krings und Herr Müller-Sönsken, haben das so ein bisschen ausgeweitet auf eine Haltung, die man einem Thema gegenüber hat, und eine Haltung, die man auch vielleicht der Bedeutung einer informierten Öffentlichkeit gegenüber hat. Wie sieht es bei Ihnen aus mit der Haltung, also wenn man von dem konkreten Durchführungsproblem absieht?
Da würde ich gerne mit zwei Fragen oder mit zwei Problemaufrissen antworten. Einmal, ist es nicht etwas schwierig, als Gesetzgeber die Folgen einer wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung korrigieren zu wollen, die da heißt, im Netz spielt sich mehr und mehr ab, im Netz spielen sich mehr und mehr Anzeigengeschäfte ab, bei Print immer weniger tendenziell. Diese Einbußen am Markt korrigieren zu müssen als Gesetzgeber, erstmal schwierig. So, das Zweite ist, das hat Frau Professor Köcher, wie ich finde, sehr schön herausgearbeitet, dass Print und die Affinität der Leute oder die Rezeption von Produkten, die Qualität bedeuten, wo Print ja eine große Chance hat, am Markt zu reüssieren, dass hier die Möglichkeit, das anzunehmen, immer geringer wird, dadurch, dass junge Leute, bildungsferne Leute, abgehängte Gruppen sich da entziehen und das Interesse verloren haben. Das ist für mich ein Ansatz, Stichwort Qualitätsjournalismus, und zu überlegen, wie können wir mehr junge Leute heranführen an diesen Markt und damit auch die Vermarktungschancen auch für Print zu verbessern.
Wie klassisch. Herr Zimmermann, ist die Antwort mit Subventionen und Privilegien oder besonderen Programmen nicht auch eine, die am Ende dazu führt, dass man einen Markt entgegen ihrem Ziel, dass man eben die Entwicklung ja nicht behindern will, sondern eben einfach nur faire Bedingungen schaffen will. Wenn man Subventionen macht und wenn man eine extra Politik macht und die Verlage in den Zoo steckt und sagt, ihr seid jetzt gesellschaftlich ganz wichtig und deshalb geben wir euch Geld. Es gibt ja Modelle in Europa, wo das so passiert. Ist das richtig?
Also angesichts der Schwierigkeit der Regelung, die angesprochen ist, und angesichts der Weigerung der Global Player, sich da auf nationale Regeln einzulassen, glaube ich, ist das eine denkbare Alternative. Soll nicht Subvention, also klar, es ist eine indirekte Subvention, aber ich glaube, es ist genügend.
Es ist eine direkte Subvention.
Sogar eine direkte, aber es gibt genügend Beispiele, wo wir sagen, es gibt Anbieter am Markt, die für unsere Demokratie, für die Entwicklung, für die Bildung der Jugend so bedeutsam sind, dass wir sie irgendwie ein Stück stützen müssen. Und ich finde es sehr legitim, auf diesem Wege nachzudenken, ob man da weiterkommt.
Herr Krings.
Ich glaube, die alte Regierung Adenauer hat jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, auch nachher noch hunderte von Abonnements des Oranischen Merkurs gehalten. Trotzdem ist die Zeitung heute leider, sage ich, nicht mehr existent.
Sie hat aber auch die Zeit subventioniert okay, und die erfreut sich heute bester Gesundheit.
Also ist, glaube ich, beides nicht ursächlich, weder für Gesundheit noch für Scheitern. Also ich glaube, dass es natürlich Punkte gibt, wo jetzt immer man recht hat beim Jugendbereich, dass wir in die Schulen gehen, dass wir versuchen, mit Verlagen zusammen auch die Schulen zu öffnen für Zeitungen. Insofern gibt es da schon auch eine Aufgabe, ein kulturpolitisches Anliegen an der Stelle. Aber das kann eben nicht eine Marktordnung ersetzen. Und für diese Marktordnung erwarte ich auch nicht, dass die Zeit zurückgedreht wird. Das geht auch gar nicht. Da haben Sie recht. Man kann nicht sozusagen ein Geschäftsmodell erhalten, indem man eine bestimmte ordnungspolitische Grundentscheidung ins Urhebergesetz hineinschreibt. Aber man kann eben dafür sorgen, und um mehr geht es auch gar nicht, dass man eben auf einem, ich dachte, das Bild nochmal, auf einem ebenen Spielfeld miteinander agiert. Und ich würde auch gar nicht sozusagen so klein machen. Also wenn Sie mal den Weltkonzern Microsoft, der früher mal mindestens so mächtig war wie heute Google, angucken, und da ist es eher die europäische Ebene, aber immerhin, und sich fragen oder mal fragen, ob die denn am Anfang so die Europäische Union so ernst genommen haben, lange Zeit nicht. Und dann kam wirklich der Schlag aus Brüssel im kartellrechtlichen Bereich und Ähnlichem. Die sind ziemlich klein gemacht worden.
Ja,
also das heißt, es gibt Möglichkeiten, wenn wir sowas verankern und es entsprechend ausgenutzt wird, wird es natürlich auch dazu führen, dass auch so ein Konzern einlenken muss. Wir müssen nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen. Freiwillig passiert es nicht. Für YouTube wird nicht, immer noch nichts gezahlt, weil Google sagt, ja, das macht ja Defizite. Aber der Gesamtkonzern macht natürlich Riesengewinne. Also wir haben schon eine Möglichkeit, durch festes Auftreten auch einen Weltkonzern zu zwingen an den Verhandlungstisch.
Herr Krings, die Erfolge der Europäischen Wettbewerbskommission gegen die großen amerikanischen Softwarekonzerne hatten ja viel damit zu tun, dass es eine zwar nicht offizielle, aber doch inoffizielle, ein Zusammenspiel zwischen der US-Wettbewerbsbehörde, der europäischen Kartellbehörde und den Japanern gibt, also die im Grunde halt im Kern dann die Weltwirtschaft eben schon auch informell auf einen Gleis bringen können. Noch sagen Sie, aber genau das gibt es ja bei der Frage der Inhalte des Internets, gibt es das ja nicht. Da tun ja die amerikanischen Wettbewerbsbehörden im Moment jedenfalls nichts.
Ja, trotzdem, wenn es hier ein Recht gibt, dann gibt es natürlich auch Anknüpfungspunkte. Also sozusagen, wir tun ja immer so, dass Internet in einem ätherischen Raum sich irgendwo bewegt. Natürlich gibt es hier Unternehmen, die Zugänge vermitteln. Also es gibt ja vielfältige Anknüpfungspunkte. Es gibt fast alle Unternehmen, natürlich auch Google, die sich hier bewegen. Großunternehmen haben hier Niederlassungen in Deutschland. Also wir haben natürlich schon einen Arm der Jurisdiktion, der auch da ausgreifen kann an die Stelle. Aber wir sollten uns nicht zu klein machen. Es mag da Möglichkeiten geben, bestimmte gesetzgeberische Maßnahmen zu umgehen. Aber wenn wir es gar nicht versuchen, auch hier noch den Anspruch auf staatliche Regulierung aufrechtzuerhalten, wäre das für mich eine Bankrotterklärung. Der Rechtsstaat muss überall gelten. Und im konkreten Beispiel Leistungsschutzrecht würde ich ja erstmal gar keine staatlichen Maßnahmen weiter vorsehen. Ich glaube, dass da schon ein wichtiger Schritt gemacht würde, indem wir halt einfach diesen Verhandlungspositionen auch von Verlegern stärken. Übrigens ja ursprünglich eine Idee in den Koalitionsverhandlungen, die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger uns vorgeschlagen hat. Und ich war am Anfang, wie gesagt, noch zögerlich, habe mich überzeugen lassen, bin auch heute überzeugt, dass das ein wichtiger Punkt ist, der nicht alle Probleme, wahrscheinlich nicht mal die Mehrheit der Probleme der Verleger löst, der aber, glaube ich, eine faire Entscheidung wäre, weil man dem dann damit auch faire Verhandlungsmöglichkeiten schafft. Mehr nicht mehr, nicht weniger.
Ich würde gerne, Herr Müller-Sünsken, ich habe Sie auf dem Zettel, aber ich würde gerne, Frau Rüssner, noch mit Ihnen so unsere Runde mit den Haltungsnoten beenden und fragen, wenn man sich die Grünen anguckt und vor allem natürlich auch, wenn man sich die Piraten anguckt, dann gibt es ja in der politischen Szene eine sehr eine wachsende Schicht, die sich auch altersmäßig sehr klar abgrenzt gegen das Klientel der üblichen Parteien oder das übliche politische Klientel, die der Meinung sind, dass das Leistungsschutzrecht des Teufels ist, einfach deshalb, weil es die Netzfreiheit behindert, weil es Informationen dann bezahlbar macht oder kostenpflichtig macht, die da sind und die sagen, man muss das Internet freilassen. Das gibt es bei Ihnen in der Partei auch, diese Haltung, die ist sehr stark. Wie ist Ihre und was würden Sie sagen, wie ist Bündnis 90 die Grünen am Ende unterm Strich zu bewerten?
Also soweit ich das einschätzen kann, wie gesagt, ich kenne ja auch noch nicht die Ausgestaltung des Leistungsschutzrechts, dann ist es immer schwierig, darüber zu reden. Aber soweit ich das einschätzen kann, halte ich es für zu kurz gegriffen und für schwierig umsetzbar. Und das hat natürlich mit den Abgrenzungsfragen zu tun, das hat aber auch generell mit der Frage zu tun, wohin entwickeln sich die Medien generell. Und wenn wir die Konvergenz der Medien angucken, die Printbereiche lassen immer weiter zu wünschen übrig, in einigen Bereichen, manche haben auch wieder großen Zuspruch.
Wenn jemand mitreden würde, dann würde es jetzt hier energischen Widerspruch geben. Aber
das ist aber auch immer schwierig, diese Zahlen zu bekommen. Und wir haben ein Gutachten in der Fraktion auch gemacht, wie kann man denn die Presse insgesamt unterstützen. Und das ist ja immer so ein bisschen zwiespältig, weil einerseits will man natürlich keine staatliche Unterstützung haben, um die Unabhängigkeit zu gewährleisten. Auf der anderen Seite klagt man dann doch und sagt, wir brauchen was. Und in diesem Rahmen wird ja auch das Leistungsschutzrecht diskutiert. Ich denke, wir müssen viel weiter in die Zukunft gucken. Und da ist die Frage, wie können wir Qualitätsjournalismus generell finanzieren? Ich bin ein bisschen enttäuscht und traurig, dass wir in der Enquete-Kommission beispielsweise nicht einen Gutachten in Auftrag gegeben haben. Wie kann denn beispielsweise eine Vergütung aussehen über das Internet, das möglicherweise eine Art Pauschalvergütung ist? Ich bin auch skeptisch. Ja? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber warum versucht man es nicht mal herauszuarbeiten, was denn überhaupt umsetzbar wäre? Wie sind die Erwartungen? Wie wird sich die Nutzung zukünftig auch weiterentwickeln? Was ist auch die Aufgabe, die Zeitung oder Journalismus generell im Netz übernehmen müssen. Es ist, glaube ich, weniger im Netz gefragt, die Neuigkeiten, weil über Twitter bekomme ich in 140 Zeichen sofort irgendwelche Meldungen. Aber doch viel wichtiger in diesem Überangebot von Informationen ist doch die Einordnung. Und die muss erfolgen und das zeichnet ja Qualitätsjournalismus aus. Und da würde ich gerne den Blick weiter in die Zukunft richten und überlegen, brauchen wir nicht ein System, wenn die Medien eh zusammenwachsen, das eine Art öffentlich-rechtliche Finanzierung ist.
Auch für private Unternehmen.
Man muss es, ja, das ist die Frage, ob man Qualitätsjournalismus eben als Begriff von Verlagen nur betrachtet oder ob man das nicht generell diskutiert. Wie kann Journalismus im Zeitalter des Internets weiterhin finanziert werden? Und darüber muss man diskutieren.
Frau Rösner, vielen Dank. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, es macht mir ein bisschen Angst als Journalistin, wenn ich mir vorstelle, dass ich in Zukunft als Qualitätsjournalistin sozusagen in einem öffentlich-rechtlichen Status mich bewegen müsste. Herr Müller-Sönske.
Ich glaube auch, wir haben ja vorhin die Charts gesehen, dass sich dann der Vertrauensgewinn der Öffentlich-Rechtlichen jetzt nicht auf alle verteilen lässt, nur weil wir es auf einmal öffentlich-rechtlich finanzieren. Und wir haben es ja noch gar nicht angesprochen, aber auch die Höhe, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch eine Haushaltsabgabe, durch den 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag demnächst zuschlagen
Zum
wird.
Zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen wir gleich.
Ja, also es ist eine, durch das Internet ist es ja tatsächlich auch zu den Printmedien eine unmittelbare Konkurrenz geworden. Und ich kann einer öffentlich-rechtlichen Medienabgabe, die dann sozusagen einen Teil auch der privaten Medien macht, das kann ich nicht nur ordnungspolitisch nicht richtig finden. Ich frage mich auch nachher, welcher Politiker oder welches unabhängige Gremium soll denn nachher das Geld verteilen? Wenn ich dann das Wort Qualitätsjournalismus höre, dann bekommt vielleicht RTL 2 am wenigsten und ich will jetzt keinen anderen Sender
aber
sagen.
Herr Müller-Sünsken, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie sitzen ja nun alle in den Rundfunkräten drin.
Nein.
Und ich auch nicht. Naja, also nicht persönlich, aber Ihre Parteien und Ihre Parteivertreter. Und alle sitzen Sie, also nicht Sie nicht persönlich, aber Sie sitzen alle in den Rundfunkräten. Und wenn man sich anguckt, was die Öffentlich-Rechtlichen im Internet anbieten und anbieten dürfen, dann hat man bisher jedenfalls noch nicht gehört, dass da in den Rundfunkräten jemand auf die Bremse getreten hätte.
Also das ist auch ganz klar meine Auffassung, wenn Sie Rundfunkräte übrigens mit allen Parteien in allen öffentlich-rechtlichen Anstalten der Bundesländer oder auch des ZDF sehen, dann ist das ein Kaffeekränzchen, das findet einmal im halben Jahr statt und da ist eigentlich noch nie entscheidend irgendetwas in Frage gestellt oder aufgearbeitet worden oder eine Zukunftsentscheidung gemacht worden. Das ist das Kaffeekränzchen des jeweiligen Intendanten und da findet keine Kontrolle statt.
Herr Zimmermann.
Das ist eine ganz klare Ansage.
Herr Zimmermann, dann Frau Rösner.
Das betrifft auch diejenigen, die...
Herr Zimmermann, Frau Rösner, Herr Krings. Herr Zimmermann, Frau Rösner, Herr Krings.
Vielleicht bin ich ja hier tatsächlich der Einzige, der in einem Rundfunkrat sitzt, des RBB. Es ist nicht ganz so, ja, sondern wir haben schon nach den Vorgaben des Verfassungsgerichts und auch der Europäischen Kommission ein System gestrickt, was Drei-Stufen-Test bedeutet und all diese Fragen, um die Abgrenzung vernünftig zu treffen. Und da haben wir schon dran gearbeitet. Das Problem ist nur, dass die einzelnen Landesrundfunkanstalten sich nicht so richtig koordinieren und die Entscheidung woanders fallen und wir das nur nachvollziehen. Aber es wird sich schon darum gekümmert, wie das aussehen soll. Ich möchte aber einen Aspekt noch beifügen, um in Anknüpfung an Frau Rösner sagen, dass natürlich es nicht angedacht sein kann, den Zeitschriften und Zeitungsverlagen irgendwelche staatliche Beihilfen oder sowas zuteil werden zu lassen, sondern wenn wir Qualitätsjournalismus entwickeln wollen und sichern wollen, müssen wir im TV-Bereich und im elektronischen Bereich und vor allen Dingen TV darüber nachdenken, können wir eine Qualitätsreserve heben, jenseits dessen, was allgemein als Qualität empfunden wird.
Haben Sie gerade hebeln gesagt?
Heben dadurch, dass wir, das ist jetzt eine Idee, die ist noch nicht so zu Ende gedacht, aber man muss, glaube ich, mal da ansetzen. Was kann man den privaten Anbietern auf dem TV-Markt geben? Vielleicht sogar langfristig die Werbefreiheit bei öffentlich-rechtlich und die Werbeeinnahmen ausschließlich bei den Privaten und im Gegenzug aber ein Stück mehr Verpflichtung staatsvertraglich, dass auch die privaten TV-Anbieter ein bisschen mehr Informationen Wissenschaft und so weiter und Bildung bringen müssen. Und so können wir insgesamt ein Klima schaffen, was am Ende auch Print nutzen wird.
Herr Zimmermann, drehen Sie es noch mal eins weiter, wenn Sie sagen, wir müssen die Abgrenzung zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten schärfen und da klarer werden, heißt es auch, und wir haben Herr Müller-Sünsken hat es ja schon angesprochen, heißt es auch, dass die Abgrenzung zwischen den Internetangeboten öffentlich-rechtlicher und von Zeitschriftenverlagen ebenfalls schärfer abgegrenzt werden müssen?
Sie ist scharf genug im Staatsvertrag. Sie ist halt ein unbestimmter Rechtsbegriff, der ausgefüllt werden muss. Anders kann man es nicht machen. Das war der Kompromiss, wie Sie wissen. Wir mussten mit Presse ähnlich arbeiten und es ist schwierig abzugrenzen. Aber ein Kölner Richter hat ja wohl gefragt, was soll er da eigentlich entscheiden? Also es ist wahnsinnig schwierig. Wir brauchen die Abgrenzung. Und es ist richtig, dass man die Öffentlich-Rechtlichen im Netz auf den Programmauftrag beschränkt. Aber sie müssen andererseits die Entwicklungsgarantie trotzdem haben. Und ich glaube, dass die Printverlage damit leben können, weil sie, wie wir auch gesehen haben in den Charts, weil sie natürlich mit ihren Angeboten auch ganz stark sind im Netz. Und ich glaube, es gibt Geschäftsmodelle, wo man auch langfristig für die Verlage eine gute Chance im Netz entwickeln kann.
Frau Rösler, Herr Krings, Herr Müller-Sünsken.
Wenn Herr Müller-Sünsken da direkt darauf antworten will, weil er angesprochen wurde,
würde ich Ihnen gerne ich mache ja auch kein Geheimnis daraus. Also der Drei-Stufen-Test ist untauglich. Die real existierende Tagesschau-App widerspricht ja genau dem, was Sie gesagt haben. Das ist in der Tat etwas, was für der Druckausgabe steht. Sie müssen nur auf PDF drücken und dann können Sie die Tagesschau auch lesen. Und wenn Sie die Tagesschau-App sich angucken, ist der Videobereich, der Downstream-Bereich eher eine Nebensache. Es besteht aus Agenturmeldungen und ist im Prinzip nicht anderes, als die Printmedien im Online-Bereich auch haben. Bloß das kommt ja aus Ihnen, bereits der Textbereich. Die Sache ist im Rundfunkstaatsvertrag nicht scharf abgeändert worden. Ich finde es überhaupt ein Skandal, dass wir einem Kölner Verwaltungsrichter, irgendeinem Richter, eine so entscheidende Frage über die Zukunft unserer Medien im Lande überlassen. Das muss ganz klar
abgegrenzt
und auch
verneint werden. Aber so dumm hat er sich nicht angestellt, glaube ich. Frau Rösner.
Ja, ich hätte jetzt einiges zu sagen. Auch zu dem Punkt, ich wollte nur noch mal auf die Fernsehräte oder auf die Rundfunkräte eingehen. Da wundert es mich schon ein bisschen, warum Sie dann unserer Klage damals nicht beigetreten sind, um das generell noch mal zu hinterfragen. Wie unabhängig sind die? Wie arbeiten die eigentlich? Wie können wir die Kontrolle verbessern? Dass da einiges im Argen liegt, das sehe ich schon so. Aber es gibt auch einige Rundfunkräte, die ihre Arbeit sehr ernst nehmen, die auch einiges vorangebracht haben. Ich würde das nicht generell über einen Kamm scheren. Die Frage ist, wie ist beispielsweise die politische Einflussnahme? Und da haben wir beim ZDF gesehen, dass die massiv war. Und da hätte ich mir gewünscht, dass, wenn Sie so eine große Kritik daran haben, dem auch beigesprungen werden.
Wir können ja, müssen ja nicht unbedingt Einsatz, wir müssen ja nicht klagen, wir können es ja auch ändern.
Auf meiner Liste steht jetzt Herr Krings.
Also da kann ich gerne drauf eingehen. Vielleicht werden wir etwas auch noch ein bisschen, jetzt nochmal ruhig, nochmal angehen, das Problem. Ich glaube schon, dass es ein Problem zu geringer Kontrolldichte da gibt. Und das hat nichts damit zu tun, ob dann Politiker und Gewerkschaftler oder sowas sitzt. Ich habe schon das Gefühl, dass sobald man dann in dieses Gremium hineingeht, das würde ich erstmal bei den Leuten, die ich selber sozusagen aus der eigenen Partei da hinschicke oder mit verantwortlich bin, sage ich ja ganz offen, sehen, dass man natürlich dann doch eher dem Sender als der entsendeten Situation verpflichtet ist. Das würde sozusagen Ihren Interessen sogar nahe kommen, weil Sie ja eher zu viel politischen Einfluss beklagen. Ich will jetzt gar keinen parteipolitischen Einfluss haben, aber ich will überhaupt, dass mal kritischer geguckt wird, was für ein Geschäftsmodell passiert da. Geht man nicht zu weit? Was heißt eigentlich Entwicklungsoffenheit? Ich kann mit dem Begriff im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht viel anfangen. Ich glaube, dass wir aber auch das Problem nicht nur bei den Rundfunkräten haben, sondern schon bei der verfassungsrechtlichen Ausgestaltung in der Interpretation des Verfassungsgerichts. Ich halte viele Entscheidungen für sehr fragwürdig da aus den letzten Jahren, weil man letztlich ein System konserviert, was in 50er Jahren mal entstanden ist, als es für einen Privaten praktisch unerschwinglich war, einen Rundfunksender, einen Fernsehsender einzurichten. Und das ist immer noch der Geist dieser ganzen verfassungsrechtlichen Grundlagen und auch dieser Staatsverträge. Und wir haben natürlich heute eine andere Chance durch Pluralität mit Regulierung, da haben Sie schon recht, diese Idee mit Werbeverbot und mehr Pflichten für die privaten Sender, das finde ich, geht absolut in die richtige Richtung. Aber dann muss man auch trotzdem etwas strenger auch bei den Öffentlich-Rechtlichen schauen. Ich finde es ja schon fast schlimm, dass wir uns über die Qualität des Fernsehens insgesamt beispielsweise Gedanken machen, wo wir den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, glaube ich, weltweit haben oder einer der teuersten jedenfalls. Und das Qualitätsproblem ist ja nicht nur bei den privaten Sendern, ich sehe es jedenfalls auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Also wenn es nicht Phoenix und Arte gäbe, wenn es sich Phoenix und Arte gäbe, käme ich in eine große Gefahr, zum Rundfunkgebührenverweigerer zu werden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt sind wir mal.
Aber ich glaube, wenn ich das noch ausführen darf, dass wir...
Das können Sie doch jetzt noch gar nicht sagen. Arte hat doch jetzt erst das Programm geändert.
Okay, gut, dann gucke ich das mal an. Aber ich glaube, dass wir insgesamt hier bei der ganzen Debatte, das Wort benutze ich sehr bewusst, schon eine Art Kulturkampf erleben. Jetzt gar nicht so auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezogen, sondern die Frage, ob wir uns leiten lassen, auch in politischen Entscheidungen, gesetzgeberischen Entscheidungen von technischen Medien, technischen Verbreitungswegen, das Internet eins, das sind andere Medien andere, oder ob Inhalte entscheidend sind dafür. Also dafür, dass unsere Gesellschaft sich weiterentwickelt, innovationsfähig ist, dass die sozusagen ein kulturelles Niveau erhalten bleibt, Informationsniveau erhalten bleibt, sind vor allem Inhalte für entscheidend. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der beim Leistungsschutzrecht so ein bisschen kulminiert an der Stelle. Das ist vielleicht an sich gar nicht so entscheidend. Aber ich kenne eigentlich niemanden, oder fast niemanden, sage ich, der sagt, also Leistungsschutzrecht lehne ich kategorisch ab. Ich sage jetzt nicht, die etwas skeptisch sind, ich meine jetzt nicht Sie, aber die lehne ich kategorisch ab. Aber ein starkes Urheberrecht im Internet, das finde ich total klasse. Also diese Haltung, diese Kombination kenne ich eigentlich nicht. Also diejenigen, die das Leistungsschutzrecht kategorisch abnehmen, haben auch ein Problem mit dem Schutz von Inhalten, von Kreativität, mindestens mal im Netz, wenn nicht gerade in der realen Welt. Und diesem Kulturkampf müssen wir uns stellen. Wollen wir Kreativität, wollen wir die Leistungen und Produkte unseres Geistes schützen, oder wollen wir das nicht? Wollen wir sozusagen nur uns ergehen, sozusagen, wie toll und schnell unsere Internetverbindungen sind? Oder geht es darum, was da kommuniziert wird im Internet, also um die Inhalte? Und ich glaube, diese Entscheidung, was da auch in der politischen, im politischen Prozess die Oberhand gewinnt, das wird ausgetragen werden müssen, dieser Kampf in den nächsten Jahren, meine
Damen und Herren. Also da würde ich aber gerne die Frage nochmal stellen. Was ist die verlegerische Leistung und was ist beispielsweise die Autorentätigkeit? Und es gibt immer mehr Buyout-Verträge, Total-Buyout-Verträge. Es gibt immer mehr Journalisten, die von ihrem Beruf nicht leben können. Und das ist doch eine Problematik, der wir uns auch stellen müssen. Und ob das Leistungsschutzrecht dann dazu beiträgt, dass die Journalistinnen und Journalisten auch mehr bekommen, da habe ich auch meine Zweifel. Und deshalb ist es mir wichtig zu fragen, wie können wir guten Journalismus zukünftig im Netz finanzieren? Das muss die grundlegende Frage sein.
Ich würde gerne Herrn Krings und Herrn Müller-Sönsken dazu, wenn es geht, kurz haben, weil ich dann gerne mit Ihnen zusammen und am liebsten mit Herrn Zimmermann zuerst die Frage nach dem Level Playing Field noch mal ein bisschen ausweiten würde.
Herr also ganz Krings. Kurz, es gibt natürlich Interessengegensätze zwischen den Schreibern, den Autoren, die die Inhalte kreieren, und denen, die es als Verleger beispielsweise vermitteln, aber es gibt auch Interessengemeinsamkeiten. Und deshalb gibt es auch im Urheberrecht auch Möglichkeiten, auch nicht unumstrittene Art von Bestseller-Paragraph, haben wir das mal genannt, im Urheberrecht und so weiter, wo man auch diesen Interessen gerecht wird. Aber ich sehe jetzt jedenfalls in den Gesprächen, die ich in den letzten 2 Jahren geführt habe zum Thema Leistungsschutzrecht, eine überwiegende Interessenkonvergenz zwischen beiden Gruppen. Also ich habe mit vielen Autoren gesprochen, mit der großen Mehrheit, es gibt ein paar Ausnahmen, das stimmt, die große Mehrheit, auch den gewerkschaftlich organisiert, sagen, wer würde uns eigentlich gut tun, weil sozusagen der Erfolg der Verleger ist dann auch unser Erfolg, weil wir doch nicht hundertprozentig, aber an vielen Punkten die Interessen zusammenlaufen. Entweder können wir gemeinsam unsere Macht gegen die Googles dieser Welt geltend machen oder wir gehen getrennt unter. Insofern, klar, man muss auch auf diesen Interessengegensatz achten, aber an dem Punkt Leistungsschutzrecht würde ich überwiegend dein Zusammenspiel dieser Interessen eigentlich sehen.
Herr Müller-Sönsken.
Also ich merke erstens, dass Frau Rösner das Bedürfnis verspürt, sich in die Tarifautonomie zwischen Verlagen und ihren Mitarbeitern wohltuend.
Nein, ich glaube, Herr Müller-Sönsken, das ist jetzt nicht ganz fair.
Das ist ein Stück weit auch die gleiche Diskussion wie beim Mindestlohn, dass Sie sagen, das kommt nicht an. Und jetzt komme ich auf das Leistungsschutzrecht zurück. Beim Leistungsschutzrecht gibt es keinen Gegensatz zwischen Autoren und den Verlagen, weil ja die Verlage stellvertretend für die Autoren gegen Dritte diese Ansprüche geltend machen. Deswegen bin ich auch der Auffassung, das eine sollte man tatsächlich weiter der Tarifautonomie überlassen und ein Leistungsschutzrecht ist davon unberührt. Insofern spricht es ja auch dafür, dass wir in dieser Legislaturperiode ein Leistungsschutzrecht einführen werden.
Herr Zimmermann, wenn man die Frage nach dem Spielfeld oder nach den Spielregeln nochmal stellt und ein bisschen ausweitet, dann stellt man ja automatisch auch die Frage nach der Netzneutralität. Also sind die großen Anbieter der Technik verpflichtet, jede Information gleich zu gewichten oder sollen sie weiterhin ihre eigenen Informationen höher gewichten können als das, was andere anbieten?
Wir brauchen unbedingt den Grundsatz der Netzneutralität. Wir brauchen sowieso ein Verständnis von diskriminierungsfreiem Zugang zu den Netzen und von Sicherung der journalistischen und redaktionellen Freiheit im Netz. Da brauchen wir glaube ich, langfristig müssen wir da sehr aufpassen und, glaube ich, müssen uns verständigen darauf, dass Netzneutralität ein ganz wichtiger Wert ist.
Würden Sie da auch sagen, das ist auch so ein Fall, wo was ein nationaler Alleingang wert wäre oder ein europäischer Alleingang?
Ich halte hier einen nationalen Vorstoß, um eine europäische Regelung hinzukriegen, für aussichtsreich sogar, weil die anderen das auch so sehen. Anders als in dem Konflikt zwischen dem Giganten und nationalen Verlagen sehe ich hier gemeinsame Interessen aller Beteiligter und ich kann mir vorstellen, dass man da was hinkriegt.
Herr Krings.
Also ich glaube, dass auch Netzneutralität ein guter und wichtiger Grundsatz ist, sozusagen, dass wir auch davon ausgehen können, egal woher ich meine Inhalte beziehe, dass sie etwa mit gleichen Bedingungen transportiert werden. Aber es gibt natürlich keinen Grundsatz ohne Ausnahme. Deshalb muss man jetzt auch aufpassen, dass man nicht, dass wir Demonstranz vor sich herträgen, dass sozusagen das neue Grundgesetz des Internets ist. Ich bin auch sehr dafür. Aber ich sage mal, die Realität hat auch das natürlich schon ein bisschen eingeholt. Also 19 von 20 E-Mails, die an Ihnen alle heute gerichtet werden. Das wird noch an Sie. Ich bin irgendwie zu früh aufgestanden.
Das ist Qualitätsjournalismus.
Zu früh aufgestanden.
Wir können das noch unterscheiden.
Ja, also wunderbar. Das ist wirklich sehr nett. Also die an Sie alle gerichtet worden sind heute, also 19 von 20 werden Sie nicht erreichen. Nicht heute, nicht morgen, nie. Weil Ihr grundsätzliches Einverständnis, hoffe ich, war vorausgesetzt, obwohl Sie wahrscheinlich nie das bewusst unterschrieben haben. Der Internet Service Provider diese rausfiltert, weil sie als Spam erkannt hat. Ich finde das ganz praktisch. Wir bekommen so ohnehin noch genug Spam. Dann bin ich froh, dass sozusagen jedenfalls mal 95% weggefiltert werden. Auch das ist streng genommen natürlich schon eine Durchbrechung der Netzneutralität. Insofern, der Grundsatz ist wichtig, aber wir sollten sozusagen, wenn es da zu Konflikten kommt, auch mit anderen wichtigen Grundsätzen, das tun, was wir als Politiker immer tun, auch als Juristen im Übrigen, abwägen mit diesen anderen Interessen. Das muss möglich sein. Das ist meine einzige Sorge, dass einige, die sich jetzt als Netzpolitiker apostrophieren, das immer sozusagen als das ursprüngliche Gesetz des Internets vor sich hertragen und dann auch keine Abwägung mehr machen wollen zwischen anderen wichtigen Interessen. Das sollte man nicht tun.
Wenn Sie jetzt persönlich die Abwägung machen, als Jurist, zu welchem Ergebnis kommen Sie?
Ja, die Frage, mit welchem anderen Interesse wir abwägen. Also wenn es irgendwie geht, wenn es sozusagen in einem normalen Kommunikationsablauf ist, muss es eine Netzneutralität geben. Das denke ich schon. Aber die andere Frage ist meine Vertragsfreiheit. Wenn ich beispielsweise wissentlich, willentlich einen Vertrag eingehe, wo es Ausnahmen davon gibt, weil ich vielleicht bessere Bedingungen bekomme, weil ich werbefinanziert sozusagen damit irgendwas machen kann. Genauso wie ich mir bestimmten Apps Werbung akzeptiere auf dem iPad und bei anderen nicht. Und wenn ich Werbung habe, wird es billiger. Dann muss das dem Verbraucher meines Erachtens möglich sein, wenn er es freiwillig tut, wenn es Alternativen gibt. Das wäre mal so ein Beispiel. Also ich würde sozusagen nicht die Vertragsfreiheit jetzt wegschmeißen, nur weil wir sagen, Netzneutralität ist das allein selig machende Grundsatz. Aber im Normalfall muss Netzneutralität gelten, weil es eben auch jeder Verbraucher so erwartet, dass Inhalte gleich transportiert werden.
Frau Rösner.
Ich überlege noch die ganze Zeit, bei welchem Anbieter er ist, dass er die Spams nicht selber als Spams...
Garantiert.
Na, ich klicke die immer noch an und lasse sie als Spams...
Das ist der Rest.
Das mag sein. Also es kommt aber darauf an, ob man vorher eine Filtereinstellung gemacht hat oder nicht. Aber jetzt ganz unabhängig davon, ich halte das für... gerade was die Medienvielfalt angeht, für absolut zwingend notwendig, dass wir die Netzneutralität erhalten, und zwar generell, weil wo will man da abgrenzen? Wie kann man welche vertraglichen Beeinflussungen vermeiden oder nicht? Also wie kann man es vertraglich regeln, dass die einen schneller und die anderen weniger schnell transportiert werden, die Daten? Ich glaube, gerade für die Medienvielfalt ist es zwingend notwendig, wenn man sich überlegt, dass es jetzt ja schon manchmal passiert, dass man verzögert etwas bekommt und möglicherweise einen Nachteil dadurch hat, dass man etwas verzögert übertragen bekommt. Also ein schönes Beispiel wird ja immer erwähnt bei eBay, wenn man da verzögert ist, dann hat man halt den Zuschlag hinterher nicht mehr bekommen. Das ist ein wirklicher Nachteil, gerade der Endkunden.
Und Herr Professor Burda hat heute Morgen das Google-Ranking angesprochen und hat das eben auch nochmal in diesem Kontext genannt als ein Problem, wo man eben Inhalte einfach auch verschwinden lassen kann, die ein Anbieter oder niedriger gewichtet, die ein Anbieter ins Netz stellt.
Ja, also von daher, ich schließe mich da vor allen Dingen Herrn Zimmermann an, der sagt, dass es wichtig ist, das international auch zu regeln, dass wir den Vorstoß aber auf jeden Fall machen können. Und ich bin so ein bisschen erstaunt darüber, dass wir auch in der Internet-Enquete uns darüber so gestritten haben.
Ja, es wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch, weil man hat ja das Gefühl, hier sitzt eine riesengroße Koalition, die das morgen alles schon unterschreiben könnte. Sie nicken auch schon, Herr Müller-Sünsken.
Ja, ich finde es auch gut und richtig, auch nochmal zu betonen, wie wichtig das ist, dass wir uns international und europäisch auch in dieser Frage natürlich weiterhin abstimmen. Das kann man sich da nicht Rosinenpickern reinmachen. Internet ist Internet. Klar ist, Netzneutralität steht ganz oben. Und selbstverständlich, man kann ja einen Gegenpool mal bilden, alles andere wäre ein Stück Zensur, die weniger Wettbewerb, weniger Vielfalt, weniger Pluralität ausdrücken würde. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir die Netzneutralität als Zielmarke haben und in einer Form einer Abwägung anderer, auch wichtiger Güter, entsprechend eingrenzen. Ich kann nur sagen, dass am Wochenende, vergangenen Wochenende in Köln von den Juristen, die Medienjuristen, eine Tagung stattgefunden hat, die nicht nur die Netzneutralität, sondern auch die Netzneutralität von Suchmaschinen, insbesondere Google, ganz besonders in den Fokus genommen hat. Und ich glaube, das ist auch eines der spannendsten Entwicklungen, die überhaupt den Algorithmus von solchen sehr das Internet dominierenden, sozusagen auch filternden Instrumentarien hineinsetzen. Wir kommen aus Deutschland, da hat hat diese Suchmaschine einen sehr hohen Anteil. Das ist in anderen Ländern Gott sei Dank nicht so. Auch da müssen wir auch als Gesetzgeber hineinschauen. Ich möchte nicht selber Markt machen, aber ich muss Rahmen machen, dass Wettbewerb überhaupt stattfinden kann. Und wenn an einem Bottleneck auf einmal ein dominierender Player ist, der den Rest danach kanalisiert, ja oder nein sagt, oder ein Suchergebnis erst auf die zweite oder dritte Google-Seite, Suchseite sozusagen, Anzeigeseite verschwinden lässt, dann ist das eine Frage von Hop oder Top. Netzneutralität, glaube ich, ist hier konsensual. Das Thema Netzneutralität von Suchmaschinen ist noch ein ganz wichtiges Arbeitsfeld, wo ich hoffe, dass wir in der Enquete, die auch ich, aber wahrscheinlich parteiübergreifend im Moment sehr in Sorge sehe, dass wir uns da einigen. Da müssen wir wirklich herangehen und schauen, dass wir ihnen die Pluralität überlassen und nicht einem Suchmaschinenhersteller oder Anbieter zu zeigen, welches Produkt vorne oder weniger vorne steht.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr fürs Mitdiskutieren, Mitdenken und Mitreden. Und ich bin sicher, dass die Ergebnisse dieser Diskussion allen in Deutschland, die über 40 sind oder über 45 sind, sehr gut gefallen werden. Also ich glaube schon, dass Sie natürlich etwas ansprechen und auch regeln und ordnen wollen, was konservativ denkende Menschen in fortgeschrittenem Alter geregelt haben wollen. Ich bin mir nicht so sicher, wie das bei den unter 30-Jährigen aussieht, ehrlich gesagt, was die Zustimmungsfähigkeit angeht. Aber hier in diesem Saal haben Sie jedenfalls, glaube ich, die Sympathien des Publikums gewonnen. Ich darf jetzt oder soll jetzt am Ende der Zeitschriftentage Sie alle herzlich zum Mittagessen noch einladen und vielleicht nur noch zwei Sätze zu dieser Tagung. Wir haben ja gestern sehr viel gesprochen über die Euro-Krise und über die Aufgaben, die auf nicht nur die Politik, sondern eben auch auf die Medien, auf die Anbieter von Informationen zukommen in den nächsten Jahren. Ich bin ganz sicher, dass es da auch viel stärker noch als um Berichterstattung und die Trennung vielleicht zwischen Meinung und zwischen Kommentar und Nachricht um eine Haltung gehen wird, zu der sich Verlage, zu der sich Medienanbieter durchringen müssen. Ich bin ganz sicher, dass ein faires Wettbewerbsfeld dazu hilfreich sein kann. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es schnell genug eingerichtet wird und schnell genug kommt, um die Debatten und die politischen Diskussionen, die wir in den nächsten anderthalb Jahren über die Zukunft Europas, die Zukunft des Euro und die Zukunft der Eurozone haben werden, tatsächlich noch freundlich begleiten zu können. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche Ihnen ein gutes Mittagessen, dann einen guten Heimweg und dann ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank.
Haben wir gemacht.